Der Freitagmittag, Sie hören das Domradio. Österreich hat in dieser Woche sein 100 Jahre altes Islamgesetz novelliert. Während es für viele Ansätze breites Lob gibt, gibt es natürlich auch Punkte, die kritisch gesehen werden. So verbietet der österreichische Staat ab sofort die Auslandsfinanzierung von Geistlichen. Es ist also nicht möglich, dass Saudi-Arabien zum Beispiel einen Imam in Österreich bezahlt und der dort predigt. Was können wir in Deutschland, in Europa insgesamt von dem österreichischen Islamgesetz lernen? Das wollen wir besprechen mit Monsignore Dr. Michael Weninger vom Päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog in Rom. Er war lange Jahre österreichischer Diplomat, bevor er dann in den Dienst der Kurie in Rom trat. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie finden Sie vom Grundsatz her das überarbeitete österreichische Islamgesetz?
Ganz generell muss man sagen, dass Österreich eine sehr lange Tradition besitzt in Bezug auf ein staatlich geregeltes Verhältnis mit dem Islam. Wobei man dazu sagen muss, den Islam gibt es ja nicht, sondern man muss immer die sehr unterschiedlichen islamischen Traditionen mit berücksichtigen und auch die unterschiedlichen kulturellen, traditionellen, gesellschaftlichen Hintergründe hinter diesen einzelnen islamischen Traditionen. Und da hat Österreich seit der Habsburger Monarchie eine sehr lange Erfahrung im Umgang mit diesen islamischen Traditionen. Ganz konkret, im Jahre 1912 gab es etwa eine 500.000 muslimischer Bürger im Habsburgerreich. Und da war es natürlich erforderlich, eine gesetzliche Regelung im Umgang mit diesen muslimischen Bürgern zu finden, die ja voll Bürger im Vollbesitz aller bürgerlichen Rechte waren. Der unmittelbare Anlass übrigens für das Islamgesetz des Jahres 1912 war die Notwendigkeit, diesen großen Anteil an muslimisch-islamischen Soldaten in der alten Habsburger Armee entsprechend seelsorglich betreuen zu können. Man musste also Feldimame einrichten und, und. Also das war zunächst einmal der Anlass für dieses Gesetz des Jahres 1912, das in der Grundanlage so hervorragend gestaltet wurde, dass viele Jahrzehnte man auf dieses Gesetz zurückgreifen konnte. Jetzt nun, nach doch über 100 Jahren, war es erforderlich, dieses Gesetz nicht nur zu novellieren, denn novelliert wurde es ja im Verlauf der Jahrzehnte einige Male, sondern es gab die Notwendigkeit, ein völlig neues Islamgesetz, wenn man das so kurz abgekürzt sagen kann, zu schaffen.
Wenn man es ganz vereinfacht sagt, setzt ja Österreich darauf, dass es einen österreichischen Islam geben soll. Allein wie das praktisch finanziert werden soll, das ist unklar. Halten Sie diesen Punkt für den wesentlichen Knackpunkt dieses neuen Gesetzes?
Es ist einer von mehreren erforderlichen Punkten, um hier Rechtssicherheit zu schaffen zwischen dem Staat und den muslimisch-islamischen Gemeinschaften. Es geht nicht so sehr um einen österreichischen Islam, sondern es geht darum, dass die Muslime, die in Österreich leben, unbeschadet, ob nun religiös oder nicht, es gibt einen gewogenen Teil von Muslimen in Österreich, die eigentlich nicht so sehr religiös sind. Fragt man sie, welche Religion sie angehören, sagen die mit dem Brustton überzeugt, ich bin Muslime, aber im Regelfall sehen die keine Moschee von innen und lesen auch keinen Koran. Also auch das gibt's. Also es geht nicht darum, einen österreichischen Islam zu schaffen, sondern die Muslime, die in Österreich leben, und das sind mittlerweile doch etwas über 500.000, also genau fast so viel wie während der Habsburger Monarchie, nur in einem viel kleineren Staatsgebilde, für diese große Zahl, etwa 6-7% der Gesamtbevölkerung, muss man hier die Möglichkeit schaffen, sich als Muslime fühlen zu können, Muslime bleiben zu können und, wenn man so will, Österreicher und Europäer zu werden. Das ist eigentlich der Hintergrund.
Wenn wir mal den Blick ein bisschen weiten nach Deutschland gucken, braucht auch Deutschland ein solches Islamgesetz?
Das kann ich nicht beurteilen aus der Ferne, ob Deutschland eins braucht, bräuchte, Konjunktiv, Indikativ. Auf alle Fälle ist es gut, gewisse Entwicklungen, die wir alle ja absehen können, vorwegzunehmen, staatlich, gesetzlich zu regeln. Zum Beispiel eben auch verschiedene Finanzierungsströme aus dem Ausland in Richtung der unterschiedlichen muslimischen Gruppierungen und islamischen Vereinigungen. Da gibt es sicher einen Bedarf. Es ist auch die Frage, wie man verschiedene religiöse Übungen und Erfordernisse der Muslime staatlich regelt. Erinnern Sie sich an die Diskussion über die Beschneidung von Knaben. Übrigens, das ist auch in diesem österreichischen Islamgesetz geregelt. Selbstverständlich Beschneidung von Knaben dort, wo essentiell für die Religion muss diese Beschneidung erlaubt sein. Selbstverständlich. Weibliche Genitalverstümmelung ist völlig abzulehnen, wird auch als Verbrechen gekennzeichnet, wird ein solches auch natürlich geahndet. Also es gibt eine Reihe von Regelungen, die sehr sinnvoll sind, um hier eine Rechtssicherheit zu schaffen und vor allem auch, um eine Parallelgesellschaft zumindest zu versuchen zu verhindern. Ob das in Deutschland jetzt so notwendig ist, so erforderlich ist, kann ich nicht angeben. Aber es gibt viele, viele Elemente in diesem österreichischen Islamgesetz, wo ich mir denke, das wäre durchaus auch für Deutschland und übrigens für andere Staaten in der Europäischen Union sinnvoll, ohne mich jetzt in die innerdeutsche Diskussion einmischen zu können. Aber ich darf Ihnen sagen, in den letzten Tagen gab es zahlreiche Anfragen aus einer Reihe von Staaten aus der Europäischen Union zur Information über dieses österreichische Islamgesetz, wo man sagt, aha, da geht Österreich mal in dieser Frage einen vorbildhaften Weg, vielleicht können wir auch was lernen. Schauen wir mal hin, vielleicht können alle hier gemeinsam das ein oder andere mitnehmen aus diesem Gesetz.
Sie selbst waren ja auch schon mal bei der Europäischen Kommission tätig, haben es gerade schon angesprochen, also bevor jeder europäische Staat sein eigenes Süppchen kocht in dieser Angelegenheit, braucht es da nicht viel eher einen selbstbewussten europäischen Islam, der sich abhebt von den vielen Ausprägungen der islamischen Welt, die ja je nachdem stark vom staatlichen Handeln und von auch Machtkalkül beeinflusst sind?
Also wir müssen ja von der Tatsache ausgehen, dass die Muslime in der Europäischen Union sich in einer krassen Minderheitsgesellschaftssituation befinden. Also diese Minderheitsgesellschaft sieht sich einer nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber. Dazu muss man sagen, dass es in der Europäischen Union jede islamische Tradition gibt, die es weltweit auch gibt. Es gibt keine Weltsprache, die in der muslimischen Welt gesprochen wird, die nicht auch in der Europäischen Union gesprochen würde. Wir kennen jede Gesellschaftsform, jede Tradition, jede Kultur, aus der die Muslime stammen, weltweit, die es nicht auch in der Europäischen Union gibt. Also wir sehen hier ein sehr buntes Mosaik sehr unterschiedlicher islamischer Traditionen und Kulturformen. Und da bedarf es natürlich tatsächlich eines selbstbewussten Islams, wo man sagen müsste, ja, dass ich bin Muslime und ich möchte auch Muslime bleiben, ist auch mein gutes Recht. Es gibt eben auch die Religionsfreiheit, keine Frage. Aber als Muslime möchte ich Europäer werden. Das wäre die Zauberformel. Muslime bleiben, Europäer werden. Und das setzt selbstverständlich voraus, ein muslimisch-islamisches, stärkeres Selbstbewusstsein. Kein konfrontatives, wo man sagt, ich als Angehöriger einer Minderheitsgesellschaft ziehe mich einer feindlichen und Anführungszeichen nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber, sondern diese nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft eröffnet mir einen Freiheitsraum, innerhalb dessen ich mich als Muslime genuin verwirklichen kann. Und das, wie gesagt, setzt voraus auch ein neues oder verstärktes oder neu orientiertes muslimisches Selbstbewusstsein. Keine Frage. Es gibt auch Vorbilder. Wir dürfen nicht vergessen, dass es so etwas wie einen genuin europäischen Islam ja schon sehr, sehr lange gibt. Gerade wir Österreicher wissen davon, und ich bin ja Österreicher, wissen davon zu sprechen, gerade der Islam in Bosnien-Herzegowina. Der Name Bosniak wurde in der Habsburger Monarchie geschaffen, um den muslimischen Bosniern einen Namen zu geben. Vorher, es gab grosso modo, die Kroaten waren die Katholiken, die Serben waren die Orthodoxen, die Muslime, waren weder Kroaten noch Serben, hatten keinen eigenen Namen und so wurde in der Habsburger Monarchie der Name Bosniak ins Leben gerufen, um den muslimischen Bosnien einen Namen zu geben. Und dieser Islam in Bosnien-Herzegowina oder überhaupt in diesem Teil Europas ist ein genuin europäischer Islam. Das waren Europäer seit je geprägt von europäischer Kultur, seit je geprägt von europäischer Tradition, seit je allerdings eben europäische Muslime. Und im Übrigen gibt es ganz im Norden auch ein gutes Beispiel, nämlich in Finnland. Es gibt in Finnland mehrere Islam-Traditionen und darunter einen genuin europäischen Islam insofern, als es seit sehr langer Zeit schon Muslime gibt, Tataren, Abkommen von Tataren, die während des Zarenreichs in das Karelien eingewandert sind und dann durch die Grenzziehung durch einen gewogenen Teil dann im heutigen Finnland zu leben, zu siedeln gekommen sind. Und diese Tataren in Finnland haben blonde Haare, blaue Augen und, sprechen Finnisch, sind also Finnen wie all die anderen Finnen auch. Wenn man es nicht wissen würde, würde man gar nicht wissen, dass das Muslime sind. Also auch da sehen wir ein gutes Beispiel eines funktionierenden europäischen Islams. Also da gibt es mehrere gute Beispiele, also so neu wäre das ja noch nicht.
Sie sind ja verantwortlich für den interreligiösen Dialog im päpstlichen Rat. An welche Adresse wendet sich die katholische Kirche denn, wenn sie mit dem Islam sprechen will?
Ja, wir führen einen sehr intensiven Dialog, wenn man so will, vertikal gesehen und horizontal gesehen, mit einer sehr breiten Fülle unterschiedlicher Dialogpartner. Wir haben seit langen Jahren schon einen institutionalisierten Dialog, wo wir unsere Dialogpartner schon kennen. Und zwar aus allen islamischen Traditionen. Das sind meist Großimame, Großscheiks, Großayatollahs, Großscheikh der Al-Azhar-Universität in Kairo, der Großscheich von Damaskus, Großayatollah von Qum und so weiter und so fort. Also, es gibt bereits einen institutionalisierten Dialog, wo wir unsere Dialogpartner kennen und die kennen uns. Dann gibt es auch fachspezifische Gruppierungen, wo wir uns einmal im Jahr treffen, einmal in Rom, einmal im Iran, einmal in Syrien oder wo auch immer, oder Saudi-Arabien und dann wieder in Rom. Also dies ist schon langjährige Übung. Und dann gibt es anlassbezogenen Dialog, wenn ein gröberes Problem auftaucht, eine größere Fragestellung, wo die Muslime mit uns diskutieren wollen oder wo wir mit einer bestimmten islamischen Tradition ins Gespräch kommen wollen, berufen wir dann auch Sitzungen, Konferenzen ein. Und dann gibt es natürlich die gegenseitigen Besuche. Es kommen viele, viele Delegationen aus der islamischen, muslimischen, arabischen Welt hier nach Rom, sodass die einfach nach Rom mal kommen wollen und mal auch den Papst, den Heiligen Vater sehen wollen. Also auch das ist sozusagen das dritte Standbein unseres Dialogs. Und dann gibt es auch den Austausch verschiedener Schriftstücke und Glückwünsche zu den großen Feierlichkeiten. Außerdem geben wir einen Dialogband raus, der 3 bis 4 Mal im Jahr mit wesentlichen Dokumenten erscheint. Also dieser interreligiöse Dialog, wie wir ihn im päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog praktizieren, ist ein sehr bunter, vielfältiger und ja, je nach Zeitenlauf einmal intensiv, einmal weniger intensiv. Und auch die Themen verschieben sich je nach Notwendigkeit natürlich auch. Es muss dazu gesagt werden, dass der päpstliche Rat für den interreligiösen Dialog eigentlich für den theologischen Dialog zuständig ist. Der politische, wenn man so will, Dialog oder die politischen Beziehungen und die diplomatischen Beziehungen zu den arabischen, muslimischen Staaten und so weiter, werden ja vom Staatssekretariat vollzogen. Also da gibt es eine Arbeitsteilung zwischen dem Staatssekretariat und unserem päpstlichen Rat. Aber wir arbeiten natürlich selbstverständlich sehr eng zusammen.
Vielen Dank an Monsignore Dr. Michael Weninger vom Päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog in Rom zum überarbeiteten oder neuen Islamgesetz in Österreich und wie ein solches Gesetz dem Rest Europas stehen würde. Vielen Dank Ihnen.
Sehr gerne.